Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute Morgen ein bisschen was zum Thema Lobpreis und Anbetung erzählen kann. Jetzt hat sich das wieder etwas verstellt, glaube ich, ne? Moment, es ist immer etwas schwierig mit mir und Brille und diesem komischen Mikrofon. Wir versuchen das mal. Ist besser? Wunderbar. Gut, also ich freue mich, ein bisschen was zu Lobpreis und Anbetung heute Morgen erzählen zu können. Das ist so ein Thema, was mir echt ganz nah am Herzen liegt, womit ich mich schon viel auseinandergesetzt habe. Bevor ich ins Thema einsteige, wollte ich natürlich auch noch kurz berichten, denn ich habe ja von meinem Triathlon erzählt, den ich letzte Woche gelaufen bin, wo viele von euch mitgebetet haben. Und hier ist der Beweis, ich habe es geschafft, ich bin durchgekommen. Yay! Also wer sich das nachher anschauen möchte, ihr seid herzlich willkommen. Genau. Vielen, vielen Dank für alle Gebete, für alles Mithelfen. Es war wirklich eine spannende Zeit und ja, ich habe meine Zeit auch geschlagen, die ich schlagen wollte. Ganz froh. Genau. So, jetzt aber zum Thema. Also der Triathlon stand eher unter dem Motto Augen zu und durch. Und unser Thema heute Morgen habe ich einfach mal so ein bisschen tongue-in-cheek, sagt man im Englischen, so ein bisschen überschrieben mit Augen zu und Hände hoch. Das ist ja das, was Uwe eben schon ein bisschen ausgedrückt hat, ne? Die erhobenen Hände, an denen man nicht so vorbeigucken kann. Darum soll es heute unter anderem ein bisschen gehen. Aber wenn ich so eine Predigt vorbereite, dann gucke ich immer ganz gerne auch erstmal auf die Definitionen, die man so findet. Und es hat mich mal interessiert, was ich im Internet auch so an Definitionen zum Thema Anbetung und Lobpreis finde. Und muss gestehen, fand die Wikipedia-Seite gar nicht so furchtbar verkehrt. Man weiß ja nie, wer die Artikel schreibt, die da zu finden sind. Aber das hat jemand geschrieben, der zumindest meines Erachtens ein bisschen Hintergrund und Ahnung hat. Und da steht: Im Lobpreis erweist der Gläubige Gott Ehre und rühmt seine Taten. Und in der Anbetung verehrt er Gottes Wesen. Im Lobpreis erweist der Gläubige Gott Ehre und rühmt seine Taten. In der Anbetung verehrt er Gottes Wesen. Es sind beides eigentlich Formen des Gebets. Wir kommen vor Gott. Im Lobpreis benennen wir, ehren, was Gott getan hat. In der Anbetung verehren wir Gott, wie er ist, wer er ist. Es steht auch da, und das ist auch eine Tatsache, dass Lobpreis und Anbetung seit der Urchristenheit liturgischer Bestandteil des christlichen Gottesdienstes ist. Du hast eben erzählt, Uwe, dass es heute ein bisschen anders aussieht als früher, aber die Tatsache, Lobpreis, Anbetung in irgendeiner Form im Gottesdienst zu haben, das lässt sich bis zu den frühen Anfängen und bis ins Alte Testament, wirklich bis zum ganz am Anfang zurückverfolgen. Heute wird Lobpreis eben auch häufig als Begriff genutzt für diesen Lobpreisteil, für diese Zeit, wo man gemeinsam Lieder singt. Und manchmal wird es auch benutzt, einfach um so christliche Lebenshaltung auszudrücken, eine Lebenseinstellung der Anbetung, eine Haltung des Lobpreises. All das wird in der Predigt vielleicht auch noch mal vorkommen und deutlich werden. Tatsache ist, es geht um Ehre und Ruhm. Es geht darum, etwas Ehrwürdiges zu loben, zu preisen. Es gibt eine interessante Sache, die mir aufgefallen ist. Ich bin schon mehrfach in Thailand gewesen für Konferenzen meistens. Und da bekommen wir von unserer Organisation vorher so ein Blatt, wo so ein bisschen draufsteht, was man tun sollte und nicht tun sollte in Thailand. Und unter anderem ist es in Thailand ein großes Tabu, eine Münze, die runterfällt, mit dem Fuß aufzuhalten. Kennt ihr vielleicht, ne? Eine Münze fällt runter und man stoppt die, bevor sie gerade in den Gully fällt. Es ist ein ganz großes Tabu in Thailand. Warum? Weiß es irgendwer? Der König ist auf der Münze abgebildet, ganz genau. Und der König ist in Thailand heilig, er wird verehrt. Und das ist undenkbar, dass man dieses Bild des Königs mit dem Fuß tritt. In vielen Religionen ist es ganz wichtig, dass man diese Sauberkeit mitnimmt, also dass man sich wäscht, bevor man in die Moschee oder in den Tempel irgendwo reingeht. Das ist ganz wichtig, weil es da auch etwas mit Ehre zu tun hat. Und das ist bei uns im christlichen Glauben auch ein ganz wichtiges Konzept. Auch im Alten Testament konnte der Hohepriester, nur der Hohepriester, ins Allerheiligste des Tempels gehen. Und dann eigentlich auch nur einmal im Jahr und dann auch nach einer ganzen Reihe von Riten und Waschungen, bevor er in dieses Allerheiligste gehen konnte, weil dort Gottes Gegenwart und Heiligkeit wohnte. Also diese Heiligkeit hat etwas mit Anbetung zu tun, dieses Ehre erweisen, mit Ehrfurcht sich nähern, anbeten, was heilig ist. Und wir beten an Jahwe, den Gott aller Götter, Jesus, den Herrn aller Herren, den Schöpfer der Welt, allmächtig, groß und wunderbar. Das ist der Gott, den wir anbeten und den wir loben und preisen. Und das soll das Thema sein heute. Und da möchte ich so ein bisschen auf drei Punkte eingehen. Der erste, es geht nicht um mich. Der zweite, Lobpreis und Anbetung führt immer zu Gott hin, weist immer auf Gott hin und führt zu Gott hin. Und der dritte, Lobpreis und Anbetung kommen von innen nach außen. Es geht nicht um mich, der erste Punkt. Für den einen oder anderen denkst du vielleicht, das ist doch klar, also Anbetung, Ehre, Heiligkeit, klar geht es um Gott und nicht um mich. Aber ich glaube, manchmal müssen wir uns das noch mal ein bisschen vor Augen führen. In der Anbetung, im Lobpreis, loben wir, wer Gott ist. Wir loben, wer er für uns ist. Wir loben seine Größe, seine Majestät, sein Wesen, seine Taten. Und viele Verse in der Bibel weisen darauf hin, dass Gott diese Ehre gebührt oder es ihm gehört. Lob und Preis gebühren Gott, gehören Gott. Das ist keine optionale Freizeitsache, die man vielleicht mal macht. Es ist etwas, was Gott gebührt. Offenbarung 7, Vers 9 bis 12 ist für uns bei Wycliffe so ein ganz wichtiger Vers. Und zwar, weil da alle Sprachen und alle Kulturen drin vorkommen, die einmal vor dem Thron stehen werden. Und das motiviert uns bei Wycliffe natürlich ganz enorm. Der Gedanke, dass wirklich mal vor dem Thron Gottes alle Sprachen zu hören sein werden, das ist enorm. Ich möchte diese drei Verse mal kurz lesen. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Und in Offenbarung 5, 13, zwei Kapitel davor steht: Und alle Geschöpfe in der Luft, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alles, was in der Welt lebt, hörte ich laut mit einstimmen: Preis und Ehre, Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, für alle Ewigkeit. Lob und Preis, Anbetung gehört, gebührt unserem Gott. Und für mich ist das Wichtige, was für mich da rauskommt, es geht da erstmal überhaupt nicht um mich. Es geht nicht um uns, es geht nicht darum, wie ich mich dabei fühle. Es geht nicht darum, ob ich das jetzt gerade cool und toll finde, ob es mir danach ist, Gott zu loben. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Gott gebührt alle Ehre und gebührt alles Lob. Und wir sind dazu geschaffen, ihn zu loben und zu preisen. Bei Wycliffe machen wir so etwas ganz gerne, das nennt sich eine missiological consultation oder eine missiologische Konsultation. Dabei geht es darum, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, mit einem offenen Ende. Also da will man nicht etwas erarbeiten, was man sich schon überlegt hat, sondern man erarbeitet wirklich gemeinsam ein Thema von der Bibel her und versucht es auch einzuordnen in diesen Zusammenhang mit Gottes Plan und Gottes Sendung, Missio Dei, dieser Sendung Gottes. Also was hat es mit uns zu tun? Wo gehören wir da rein? Und ein Thema, was wir vor 2 Jahren mal in einer Woche erarbeitet haben, ist das Thema Gemeinde. Warum haben wir als Missionsorganisation Gemeinde erarbeitet? Weil wir uns als Teil der weltweiten Gemeinde verstehen und weil wir natürlich eng mit Gemeinden zusammenarbeiten. Und in diesem Zuge haben wir Epheser, den Epheserbrief, mal ganz gelesen innerhalb der 5 Tage, die wir zusammen waren. Und das fand ich extrem spannend, denn im Epheserbrief erklärt Paulus eigentlich mal so richtig, wozu Gemeinde da ist, warum es Gemeinde gibt, was ist eigentlich Ziel der Gemeinde. Und in Epheser 1 wird da schon einiges von deutlich. Und da möchte ich ein paar Verse mal draus vorlesen. Das ist ein bisschen länger, aber es ist wirklich spannend. Da sagt Paulus: Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt, als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und den Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt. Der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat, durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Dann geht es etwas weiter, ich überspringe ein paar Verse. Aber Paulus erklärt, es geht auch darum, dass alles im Himmel und auf der Erde zur Einheit unter Christus als dem Haupt zusammengeführt werden. Und dann heißt es, durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen, er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Und dann spricht er über den Heiligen Geist, der uns gegeben ist und sagt, dieser Geist ist das Angeld oder das Pfand dafür, dass wir auch alles andere erhalten, alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige volle Heil und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dieser Begriff zum Lobpreis seiner Herrlichkeit kommt da einige Male drin vor. Ich habe aus der Alster einen Schnupfen mitgebracht. Der Lobpreis seiner Herrlichkeit, das ist das Ziel, das ist der Plan. Darauf läuft alles hinaus. Dafür sind wir geschaffen, dafür gibt es uns als Gemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Anbetung und Lobpreis ist kein Mittel zum Zweck. Ist nicht irgendwas Kleines, ist das Ziel. Es ist da, wo wir alle drauf zugehen und was unser Leben ausmacht als Christen. Und deshalb ist Lobpreis und Anbetung auch nicht etwas, was wir in den Kalender schreiben, sonntags nach der oder vor der Predigt 20 Minuten Lobpreis abgehakt. Lobpreis und Anbetung ist nicht etwas, was dazu da ist, dass wir uns wohlfühlen, es uns gut geht. Lobpreis und Anbetung gebührt unserem Gott. Lobpreis und Anbetung ist etwas, das uns ausmachen sollte und das das Ziel des Planes Gottes ist, der Lobpreis seiner Herrlichkeit. Der zweite Punkt, Lobpreis und Anbetung führt immer zu Gott hin, das ergibt sich aus dieser Grundlage, die wir eben so ein bisschen gehört haben. Denn Lobpreis und Anbetung ist immer auf Gott ausgerichtet. Es gibt viele Verse in der Bibel, unzählbare Verse, wo es darum geht, preist ihn, lobt ihn, betet ihn an. Viele finden sich natürlich in dem Psalm. Also haben wir ja eine tolle Sammlung von Lobpreisliedern eigentlich. Und wenn man sich die Psalmen mal durchliest, dann könntet ihr jetzt sagen, ja Moment, jetzt gehe ich in die Psalmen und dann geht es aber ganz übel wieder um meine Emotionen und wie es mir geht und wie ich mich fühle und so. Ne? Das ist auch richtig. Ich glaube 70% oder so der Psalmen sind Klageverse. Das ist richtig. Viel im Gebet, wenn wir über Gebet sprechen, hat mit uns, mit unseren Gefühlen, mit dem, wie es uns geht, zu tun. Aber wenn ihr mal die Psalmen lest, dann werdet ihr sehen, dass zwei Aspekte deutlich werden. Der erste Aspekt ist, nirgendwo in dem Psalm wird Gottes Wesen in Frage gestellt. Nirgendwo in den Psalmen wird Gottes Größe und Güte und Allmacht in Frage gestellt. Was in Frage gestellt wird, ist, warum bist du nicht da? Warum antwortest du nicht, Herr? Warum hast du mich verlassen? Warum geht es uns schlecht? Diese Warum-Fragen werden gestellt. Aber es wird nicht gefragt, warum bist du ein schwacher Gott? Oder warum kannst du das nicht? Dieses Wesen Gottes wird nicht in Frage gestellt. Und das Zweite ist, dass fast in allen Psalmen der Psalmbeter diese Dreher wieder kriegt zum Lobpreis, zum Wesen Gottes. Da gibt es eine ganze Latte von, es geht mir so dreckig und so schrottig und das Leben ist einfach nur wirklich ätzend und ich verstehe nicht, warum du nicht da bist, Gott, und warum du uns hier nicht rausholst. Und doch will ich dich preisen. Und doch will ich sagen, du bist groß. Und doch will ich sagen, du bist gut. Der Bogen geht dahin zurückzuschauen, wer Gott ist. Denn Gott ändert sich nicht. Wie ich mich da fühle, wie es mir geht, meine Umstände, das ändert sich ständig. Aber Gott ändert sich nicht. Diese Wahrheit bleibt. Und diese Wahrheit, diese bleibende Wahrheit, werdet ihr auch in diesen Klagepsalmen immer wieder finden. In Habakuk 3 steht: Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Habakuk schreibt hier in einer Zeit, wo Israel unterdrückt ist, wo sie nichts haben, wo ihnen alles genommen wird und wo sie die Lösung auch noch nicht sehen. Also die große Armee steht nicht schon da vorne bereit und sie wissen, morgen ist das zu Ende. Sondern sie sind in dieser Situation, wo sie nicht wissen, was wird, wo sie nichts haben. Aber das Vertrauen ist da und der Vers endet mit, oder Habakuk sagt weiter, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Für mich der eindrücklichste Vers, in dem kommt aus Hiob. Hiob, der alles verloren hat, der nichts mehr hat, der seine Familie verloren hat, seine Arbeit, sein Haus, seine Besitztümer, seine Gesundheit, der an der Straße mit Staub bedeckt sitzt und er sagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, ich will ihn preisen, was immer er tut. Was für eine Aussage. Und wir singen das in einem Lied, komm und lobe den Herrn, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Was für eine Aussage das ist. Aber der Punkt dahinter ist genau das, Gottes Größe, Gottes Güte, Gottes Wesen ändert sich nicht. Und das ist total unabhängig davon, wie es mir geht und was die Umstände sagen. Und deshalb können wir Gott immer loben und preisen und Gott gebührt Lob und Preis. Weil er ein großer, wunderbarer Gott ist. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis, ist noch so eine Geschichte, kennt ihr auch, denen geht es auch nicht besonders gut. Die sind schwer geschlagen worden, bestraft worden, in Ketten gelegt worden. Was machen sie? Sie loben und preisen Gott. Und die Geschichte nimmt dann ein anderes Ende, weil dieser Lobpreis tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Ketten sprengt und Menschen zum Glauben führt, aber trotzdem in einer wirklich verzweifelten Situation loben und preisen sie. Weil, nicht weil sie irgendwie diese für uns völlig unverständliche Fähigkeit hatten, in jeder Situation noch das Gute zu sehen und irgendwie sich doch noch irgendwie gut zu fühlen bei der ganzen Geschichte, sondern weil sie einfach wussten, wer Gott ist. Und weil diese Wahrheit aussprechen über Gott etwas ist, was ich in jeder Situation tun kann. So ein letztes Beispiel noch, Fanny Crosby. Also ich habe in der Vorbereitung für die Predigt noch mal ein paar von meinen Lobpreisbüchern gewälzt, von denen ich ein paar habe. Und eins meiner Lieblingsbücher, ich habe es leider nur auf Englisch, ist von Matt Redman, The Unquenchable Worshipper, ist ein großartiges Buch und er beschreibt diese Geschichte von Fanny Crosby, einer Amerikanerin, die ich weiß nicht wie viele hundert Kirchenlieder geschrieben hat in ihrem Leben. Ich habe mal gesucht, welche wir auch kennen könnten. Und vielleicht kennen einige von euch die deutsche Version von Blessed Assurance, Seliges Wissen, Jesus ist mein, so ein Lied. Oder ganz bekannt, To God be the Glory, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Ich glaube, das kennen auch viele von uns. Das sind Lieder von Fanny Crosby, die sie geschrieben hat. Fanny Crosby hat im 19. Jahrhundert gelebt, hatte mit 6 Wochen eine Augenentzündung. Und da das in der Zeit noch nicht so, die Medizin noch nicht so entwickelt war, haben die Eltern schlechten Rat bekommen und haben so mit heißen Umschlägen versucht, diese Augenentzündung zu behandeln. Und Fanny Crosby ist dadurch erblindet. Und sie wusste also von klein auf, dass sie eigentlich unnötig blind war. Und sie hat mit 6 Jahren so ihr erstes Lied geschrieben, wo sie eigentlich, ich habe den Text jetzt nicht aufgeschrieben, aber so sinngemäß schreibt, ich bin blind, Gott ist groß. Also ganz kurz verkürzt, was macht es, dass ich blind bin, wenn Gott groß ist und mich gebraucht, wie ich bin? Und sie hat eben all diese Lieder geschrieben, obwohl sie blind war, was ich wirklich auch beeindruckend finde, auch wieder aus einem Leid heraus Gott zu preisen. Was da noch mit reinspielt für mich, ist, dass deshalb Lobpreis auch viel mit Entscheidung und manchmal auch Gehorsam zu tun hat. Es gibt diesen Begriff auch ein Opfer des Preises darbringen oder Lobpreisopfer. Auch das gibt es. Manchmal ist Lobpreis tatsächlich Opfer. Manchmal sitzen wir hier und wir denken, ja, Gott ist groß, super. Habe ich letzte Woche alles andere als erlebt in meinem Leben. Finde ich toll, dass wir jetzt hier sitzen und singen, Gott ist groß, ich singe laut, ne? Super, toll, ich sehe es nicht. Ich sehe es in meinem Leben gerade nicht. Wie soll ich das singen? Und dann ist es manchmal gut, einfach zu denken, es ist jetzt vielleicht ein Gehorsamsschritt, eine Entscheidung, die ich fälle. Ich merke es nicht, ich spüre es nicht, ich sehe es gerade nicht, aber ich stelle mich auf diese Wahrheit und singe vielleicht ganz bewusst, Gott ist groß, weil ich weiß, dass es Wahrheit ist. Und manchmal, wo ich das ausspreche, verändert sich vielleicht auch irgendwas in meinem Herzen. Wir kennen ja diesen Spruch, ne, wer, ich weiß nicht genau, wie er geht, aber viel Dank macht ein dankbares Herz. Ne? Also wer viel dankt, bekommt irgendwann ein dankbares Herz. Das ist eine Übungssache. Da, wo wir uns angewöhnen, einfach zu danken für Dinge, die wir sehen, die wir bekommen, lernt unser Herz Dankbarkeit. Und manchmal ist es auch so mit diesen Wahrheiten, die wir vielleicht nicht so spüren können. Gott ist groß, Gott ist gut. Ich denke mir, ja super, habe ich jetzt letzte Woche in meinem Leben nicht erlebt. Und doch kann ich es aussprechen, kann ich sagen, kann ich singen. Und vielleicht ist es ein schmerzhafter Schritt, das auch zu tun mal. Ich kann mich da draufstellen, weil es Wahrheit ist. Und vielleicht wird es dann irgendwann in meinem Herzen auch Wurzeln schlagen, das, was ich hier ausspreche und singe. Es kann ein Opfer sein, es kann auch mal schmerzhaft sein, dieser Lobpreis, und das ist okay. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir mal auf unsere Lieder eingehen, ich gehe gleich noch ein bisschen auf die Musik, diesen Musikaspekt ein, gibt es natürlich auch Lieder, wo wir so denken, Leute, das kann ich jetzt gerade wirklich nicht singen. Und es gibt manchmal Lieder, die beziehen sich nicht so sehr auf Gottes Wesen, sondern auf unsere Reaktion. Und mir geht es manchmal auch so, ne? Wenn es mir wirklich so richtig schlecht geht und dann soll ich aufstehen und klatschen und singen, ich habe Freude, 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 Freude in meinem Leben. Ne? Da denke ich mir so, ja, nee, habe ich leider gerade nicht. Das kann man dann vielleicht auch mal machen, einfach so als Gebet, dass man sagt, okay, ich habe diese Freude nicht, aber Herr, ich wünsche mir mehr Freude in meinem Leben. Aber das fällt uns manchmal schwer und das ist okay. Und es gibt auch manchmal solche Lieder, wo wir einfach sagen müssen, die kann ich gerade, die kriege ich gerade nicht rüber, es ist einfach nicht drin, es ist nicht da und das ist okay. Es gibt manchmal Lieder, die vielleicht wirklich schwer sind, weil wir es nicht nachvollziehen können, weil wir diese Worte, auch Psalmen, weil wir dies in dem Psalm lesen. Du hast eben gesagt, es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen seinem Namen. Und ich sitze hier und denke, ja, ist alles andere als köstlich für mich gerade, aber gut, fällt uns schwer. Und vielleicht reicht es dann auch manchmal, wenn wir das einfach vor Gott bringen im Gebet und sagen, Herr, Ich weiß, das ist dein Wort. Ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du bist groß. Ich kann es gerade nicht sagen. Ich leg's dir hin im Gebet. Und ich komme vor Gott und vielleicht singe ich den Text gerade nicht mit, aber ich lege es ihm hin und sage, Herr, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir mehr Freude in meinem Leben. Ich wünsche mir zu verstehen, wie groß du bist. Ich wünsche mir, deine Gnade besser zu verstehen. Ich krieg's gerade nicht über die Lippen. Und ich lege es Gott hin. Auch das ist Lobpreis und Anbetung, weil ich mich Gott hingebe und ihm den Ehrenplatz in meinem Leben gebe. Und weil ich ehrlich bin. Ich habe mal eine Phase gehabt, beziehungsweise wir in der Jugend, als wir viel Lobpreis gemacht haben, da waren wir der festen Überzeugung, dass man kein Lied singen sollte, was man nicht auch emotional komplett mitspüren kann. Also wenn du singst, Gott ist gut, und du kannst das nicht komplett mitspüren, dann solltest du es nicht singen, weil das ist unehrlich. Du darfst das nur singen, wenn du es wirklich spürst. Mittlerweile denke ich, das ist relativer Quatsch oder auch sehr großer Quatsch. Denn es ist Wahrheit. Gott ist gut, ist eine Wahrheit, die ist unerschütterlich. Und da ändern meine Emotionen überhaupt nichts dran, ob ich das mitkriege oder mitspüren kann oder nicht. Gott ist gut, Punkt. Und das kann ich aussprechen und das kann ich singen, ob es mir so geht oder nicht. Im Lobpreis bezeugen und proklamieren wir, wer Gott ist und wer wir in ihm sind. Und manchmal ist das Entscheidung. Manchmal ist es Gehorsam, manchmal gehen meine Emotionen total mit, dann ist das super. Aber die Tatsache ist, Gott gebührt alle Ehre und aller Lobpreis. Und was er für uns getan hat, ist Lobpreis wert, es gebührt ihm. Und der letzte Punkt, Lobpreis und Anbetung kommen von innen nach außen. Also ich glaube, es ist jetzt deutlich geworden, Lobpreis und Anbetung ist etwas, was im Herzen, im Innern beginnt. Es geht um eine Haltung, es geht nicht um etwas, was ich tue, es geht auch nicht ums Liedersingen. Es geht um etwas, was in meinem Herzen stattfindet und in meinem Kopf. Unser Leitvers als Lobpreisteam in der Gemeinde, wo ich vor meiner Ausreise nach Afrika war, war Römer 12, Vers 1. Da steht, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Was hier mit Gottesdienst gemeint ist, ist ganz spannend. Es geht nämlich, der Begriff wird auch benutzt, für den Dienst, der zu erweisen ist unter dem Gesetz des Mose. Also die Opfer, die gebracht werden mussten unter dem Gesetz von Mose im Tempel, um Schuld vergeben zu bekommen. Das ist hier der Begriff, das steckt hier in diesem Gottesdienst drin. Und Paulus sagt, das ist nicht euer wahrer Gottesdienst. Euer wahrer Gottesdienst ist euer Leben zu geben. Zum Lobpreis seiner Herrlichkeit kann man da jetzt wieder dranhängen. Darum geht's. Ich gebe mein Leben für Gott. Gebe es Gott hin. Das ist wahre Anbetung. Das ist das, worum es geht. Und das beginnt im Inneren. Das ist eine Lebenseinstellung. Aber das Spannende ist, es drückt sich auch aus. Es drückt sich nach außen aus. Diese Anbetung, dieser Lobpreis, der kommt auch raus aus uns. Und das Interessante ist, dass durch die ganze Bibel hinweg Musik und Tanz, Ausrufen und auch körperliche Ausdrucksformen wie Hände heben, Niederfallen, eine ganz große Rolle im Lobpreis gespielt haben. Und ich habe immer wieder überlegt, wieso ist das so? Warum ist Musik auch so wichtig, auch in der Bibel, wenn es um Lobpreis geht? Und ich glaube, weil wir eben als Einheit von Körper, Seele und Geist geschaffen sind. Körper, Verstand, Emotionen, die gehören alle zusammen. Eine Sache, die ich am Lobpreis in Afrika liebe, sind die Rhythmen. Wenn das losgeht mit den Trommeln in Afrika, dann kann man nicht mehr still sitzen bleiben. Das geht gar nicht. Das geht richtig in einen körperlich hinein. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn mal so richtig gute Musik kommt, die uns anspricht, dann geht irgendwann der Fuß mit oder man wippt. Also das geht in uns hinein. Unser Körper geht mit, diese Schwingungen gehen in uns hinein. Lobpreis hat etwas, Musik hat etwas mit uns als ganzer Person zu tun. Und Musik spricht uns ja auch emotional an. wenn wir so, je nachdem, was wir mögen, ich liebe jetzt auch klassische Musik, und wenn ich bestimmte klassische Musik höre, das treibt mir fast die Tränen in die Augen, weil es unsere Emotionen auch anspricht. Und ich glaube, deshalb hat Musik auch diesen wichtigen Stellenwert im Lobpreis, weil es uns als ganze Person anspricht und wir es auch mit ganzer Person ausdrücken. Ich habe ja jetzt schon sehr viele unterschiedliche Gemeinden besucht in meinem Leben, dadurch, dass ich eben auch viel rumgekommen bin und habe sehr viele unterschiedliche Formen von Lobpreis und Anbetung erlebt. Ich liebe auch Liturgie, das ist etwas, was wir hier nicht so haben, wo es um Heiligkeit geht. Ich liebe die anglikanische Abendmahlsliturgie. Das ist eigentlich alles gesprochenes oder bei den Hochanglikanern gesungenes Wort Gottes, wo man immer wieder Verse einfach spricht oder singt, Sünde bekennt, ausdrückt, was Jesus für uns getan hat, ausdrückt, wer Gott ist, und dann mit einer wirklich Ehrfurcht nach vorne geht, vor dem Altar niederkniet und kniend Brot und Wein empfängt. Und in diesem Abendmahl spielt die Heiligkeit eine große Rolle. Diese Heiligkeit Gottes, die einfach ausgedrückt wird. Auch in dieser Haltung des Kniens. Wenn wir Abendmahl feiern, ist der Gemeinschaftsgedanke stärker da. Das ist für uns ganz wichtig. Und die Proklamation, wir proklamieren, Jesus ist unser Herr und ist für uns gestorben. Das liebe ich auch sehr, das ist total gut und eine ganz wichtige Sache. Aber man merkt manchmal, es kam eben auch so ein bisschen rüber, was du gesagt hast, Uwe, diese Heiligkeit, die haben wir so ein Stückchen verloren in den evangelikalen Gemeinden. Diese Heiligkeit Gottes, die da ist. Ich habe schon sehr ruhige Musik erlebt. Ich liebe viele Kirchenlieder, auch alte Lieder. Ich persönlich, ihr merkt das, wenn ich predige, ich muss meine Hände bewegen. Bei mir kommt das alles raus. Das sieht man sofort, was ich denke und fühle. Ich liebe es, im Lobpreis aufzustehen. Ich liebe es, die Hände zu beben. Ich mag einfach, das auch dem körperlichen Ausdruck zu geben. Da sind wir auch unterschiedlich. In Tansania ist es eine Sache, die mich immer wieder fasziniert hat, wenn es um Lobpreis geht, wenn dort das Geldopfer eingesammelt wird. Das wird nicht so brav still durch die, mit einem Beutel, wo man möglichst nicht sieht, ne, durch die Reihen gegeben, sondern da tanzen die Leute singend nach vorne und tun ihr Opfer in ein, naja, meistens haben sie sogar noch 5 verschiedene Kästchen, weil jeder da entweder für die Frauen oder im Kindergottesdienst die Kästchen da stehen, und wenn man Gast ist, hat man immer keine Ahnung, wo man sein Geld reintun soll. Aber man tanzt nach vorne, man ehrt Gott mit seinem Opfer, was man gibt. Ich finde das faszinierend, ich finde das toll. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber das Spannende ist, Musik, Instrumente, Tanz, Ausdrucksformen kann man wirklich durchverfolgen, durch die Bibel spielen eine Rolle. Und ich dachte, ich teile mit euch mal so eine ganz, ganz, ganz schnelle, kurze Wortstudie noch, also keine Studie, ich erzähle euch einfach ein bisschen was, das habe ich hier aus dem Buch Der Halleluja-Faktor, schrecklicher Titel, von Jack Taylor. Da gibt es so eine kleine Wortkunde, da wird mal deutlich, was in verschiedenen Worten alles drin ist, wenn es um Lobpreis geht. Das wichtigste Wort, Halal, oder im griechischen Einos kann man da ein bisschen mit reinnehmen, preisen, rühmen, loben, prahlen, angeben. Das ist das häufigste Wort, wo es wirklich um diese Sachen geht, einfach rühmen, das Große benennen, das, was Gott getan hat, benennen. Interessanterweise übrigens, wenn man da die Abkürzung von Yahweh, Gott, dranhängt, bekommen wir Halal, ja, Halleluja. Das ist dieser Begriff Gott loben, der ja in aller Welt genutzt wird. Aber dann gibt es Begriffe wie, wenn ich das falsch ausspreche, tut es mir leid, ich bin ja kein Hebräisch oder Griechisch Mensch. Jada im Hebräischen oder Einos auch wieder mit ausgestreckten Händen anbeten, Hände erheben, Gott danken. Das kommt ganz, ganz oft in der Bibel vor. Der häufigste Ausdruck in der Bibel der Anbetung ist das Händeheben. Ich gehe jetzt mal über die Bibelverse weg. Barak, Hebräisch, oder Eulogatos im Griechischen, knien, segnen, grüßen. Also knien, hinfallen, auf den Boden fallen, das ist auch etwas, was immer wieder in Begriffen vorkommt, die wir oft nur mit Loben und Preisen übersetzen im Deutschen. Tehila, singen, loben, verherrlichen, kommt auch ganz oft vor. Zama, die Saiten eines Instrumentes zupfen, singen, preisen. Toda, da ist das Opfer drin, ein Lobpreisopfer oder Dankopfer bringen. Schacha im Hebräischen oder Proskineo im Griechischen, anbeten, auf die Knie fallen, niederfallen. Da kommt auch dieses her, wenn man sich so ganz ausgestreckt, das sieht man manchmal in der katholischen Kirche noch, vor dem Altar liegt, auf dem Boden. Oder Doxa und, ich kann es immer nicht aussprechen, Exomologeomai, aus dem Griechischen, Ehren einschätzen, offen, öffentlich, frei bekennen. Also in den Begriffen, die wir in der Bibel oft, wo wir nur loben, preisen, danken lesen, steckt oft viel, viel mehr dahinter. Und das Häufigste, was wir finden, wenn es um die Körperhaltung geht, die damit einhergeht, ist Hände heben, auf die Knie fallen, niederfallen. Es gibt übrigens in Timotheus eine Stelle, die wollte ich noch kurz nennen. Da steht, ich will, dass überall in den Gottesdiensten die Männer reine Hände zu Gott erheben. Da geht es natürlich nicht darum, dass alle Männer in den Gottesdiensten die Hände heben, sondern reine Hände, darum geht es, dass man eben, es geht um die Herzenshaltung. Aber es zeigt, dass auch im Neuen Testament das noch völlig normal war, dass im Gottesdienst die Hände gehoben wurden. Für uns ist ein Ausdruck der Ehre, der Ehrerbietung, das Aufstehen. Wenn ein Richter reinkommt im Gericht oder an anderen Stellen, wir stehen auf. Das ist in unserer Kultur ein ganz klares Zeichen der Ehrerbietung. Und ich glaube, deshalb hält es manchen von uns manchmal auch nicht auf dem Stuhl, wenn wir Lobpreis singen, Lobpreislieder singen. Ja, einfach weil man so das ausdrücken will, vielleicht auch körperlich ausdrücken will, wer Gott ist. Was mir aber ganz wichtig ist zum Abschluss, die äußere Form macht den Lobpreis nicht aus. Darum geht es nicht. Ja, jetzt kommen da, glaube ich, sind ein bisschen hinterher, da kommen jetzt gleich die ganzen Begriffe noch, aber müssen wir jetzt einfach drüber weggehen. Das Äußere ist nicht das Entscheidende. Wenn wir hier lobpreisen und da hinten stehen Leute und ne, strecken die Hände in die Luft oder so, da die lobpreisen nicht irgendwie besser oder ehrlicher als Leute, die hier sitzen und vielleicht einfach die Beine übereinander schlagen. Darum geht es nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Was entscheidend ist, ist das, was bei uns im Innern angeht. Lasse ich mich darauf ein, Gott die Ehre zu geben? Höre ich zu, was die Texte sagen? Bin ich bereit, wirklich mich darauf einzulassen? Und wir alle kennen das, wir lassen uns gerne ablenken. Ne? So der nächste Rechtschreibfehler auf der Folie, bin ich schon wieder völlig raus. Ne? Und die Lieder sind nicht meine Lieder und die Instrumente sind nicht meine Instrumente. Und das ist zu laut, das ist zu leise, der Nachbar macht das nächste Bonbon auf. Und irgendwie bin ich abgelenkt und komme nicht rein. Das kann alles passieren und ich habe auch Tage, da komme ich in den Lobpreis überhaupt nicht rein. Das ist irgendwie, bin ich überhaupt nicht da gedanklich. Aber wenn ich darauf warte, dass alles perfekt ist, meine Lieder, mein Stil, meine Instrumente, meine Lautstärke, meine Texte, damit ich dann anbeten kann, haben wir vielleicht irgendwas nicht so ganz verstanden. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir Lieder singen wollen. Das haben wir bewusst natürlich nach der Predigt gesetzt. Lieder, die davon sprechen, wie groß Gott ist. Und wir haben auch ganz bewusst, hat Volker Lieder ausgesucht, die einfach diese Wahrheit aussprechen, wer Gott ist, dass wir ihn ehren wollen. Und ich lade euch einfach ein, diese Zeit jetzt noch zu genießen. Gott ist groß, Gott ist gut. Das auszusprechen, ob ihr sitzt, ob ihr steht, ob ihr Hände hebt oder ob ihr kniet, ist völlig egal. Aber ich wünsche uns und euch, und ich liebe das in dieser Gemeinde, dass diese Freiheit da ist, dass wir alles machen können, egal was. Einfach in diese Lieder reinzukommen und Gott die Ehre zu geben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt eine gute Zeit haben. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Und dass Gott uns in dieser Anbetung begegnet, uns segnet, uns verändert, das ist echte Gnade. Ich bete noch kurz. Großer Gott, du bist herrlich, du bist allmächtig, du bist gut und wir preisen und loben deinen heiligen Namen. Wir gehören dir, wir sind deine Kinder. Und Herr, ich bete, dass du uns immer wieder zu dir ziehst und dass du unsere Herzen jetzt für deine Gegenwart öffnest. Herr, was wir als Musikteams tun können, ist einfach nur den roten Teppich ausrollen und einladen, vor deinen Thron zu kommen. Und ich bete einfach, dass du uns ja jetzt öffnest für dein Reden, für dein Wort, auch in diesen Texten, dass du uns öffnest für deine Gegenwart und dass wir dich loben und ehren und preisen können. Amen.